B&B, Burchard und Böttcher. Wir müssen reden.
Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Schön, dich zu sehen. Ich hoffe, du hast einen schönen Sonntag. Ja.
Ja, ich muss leider gleich zu Beginn eine Ankündigung machen. Ich fürchte, dass dich und auch unsere Zuschauer das einigermaßen schockieren wird. Und zwar werde ich beim nächsten Bundestagswahlkampf nicht mehr als Kanzlerkandidatin zur Verfügung stehen.
Ach du lieber Gott.
Ja, ich weiß.
Das habe ich schon fast befürchtet. Aber kannst du dir das nicht nochmal anders überlegen, Matthias?
Nee, wenn einmal so eine Entscheidung gefallen ist, dann muss man auch dazu stehen.
Ja, es war erforderlich, dass du jetzt das dementierst, weil
ja,
deine Zustimmungswerte in der Bevölkerung so groß waren, oder?
Ich war fast bei 12% Zustimmung. Also es war fast 1% mehr als bei Annalena Baerbock. Und da kommt natürlich die Frage, und da wirst du dauernd interviewt, na und, machst du es oder macht es der Sven? Und ich habe gesagt, ich stehe als Kanzlerkandidatin diesmal nicht zur Verfügung.
Mhm.
Wie sieht es bei dir aus?
Du, ich habe auch von 84 Millionen anderen gehört, dass sie auch nicht die ausreichenden Zustimmungswerte haben, auch nicht möchten. Hat jemand Herrn Scholz gefragt? Nee, ne? Das war so unterhalb der
unterhalb der Wahrnehmungsgrenze.
Ja, okay. Gut, ja, aber schön, dass wir das geklärt haben, dass du das auch nicht machen
Ja, das muss man klarstellen, weißt du? Sonst schießen die Gerüchte ins Kraut und man muss immer wieder was dazu sagen, ja.
Hat Habeck denn auch schon dementiert? Oder ist er der Einzige, der übrig ist? Dann wird er ja automatisch Kanzler.
Der Letzte macht das Licht aus und er wird Kanzler. Aber apropos Zustimmungswerte, ich habe noch was anderes Schockierendes entdeckt. Hast du mitbekommen, wie groß laut Zensus der Anteil der diversen Personen in ganz Deutschland ist?
Ja, das habe ich gesehen. Das waren aber ganz alte Zahlen für 1960. Nee, für 22, glaube ich. Ja, wie viel waren es genau?
0,001%.
Ja, ich glaube, du hast jetzt die 7 unterschlagen. Also 0,01, aber es sind 0,00, wenn wir ehrlich sind.
0,00, ja. Es ist, also jedenfalls sind es nicht so viele, wie man den Eindruck bekommt manchmal.
Mhm.
Es kann natürlich auch sein, ich meine, die wachsen ja exponentiell, dass sich das in den letzten 3 Jahren natürlich dann entsprechend vermehrt
hat.
Zweimal verdoppelt.
Das wäre immer noch 0,00. 0,009. Naja, gut, dann könnte man aufrunden.
Mhm.
Ja, was sagt uns das? Dass wir ein Herz haben auch für die kleinsten Minderheiten und sie mit sehr, sehr viel Aufwand schützen und schonen.
Oder dafür missbrauchen, um öffentliche Diskurse anzuzetteln, die die Sorgen der Menschen ignorieren und zugleich Schauplätze schaffen, die im Kampf gegen Rechts genutzt werden können. So könnte man es auch deuten.
Ja. Das klingt gut.
Ja. Es gibt ja so eine Neigung ins Feinstoffliche hinein bei allen Bereichen. Also das bestätigt das wiederum. Mhm. Wobei es gibt auch Bereiche, da ist es dann eher nicht so wichtig. Also die Zahl etwa der Kriegstoten oder so, die ist, glaube ich, geringfügig höher in den absoluten Zahlen. Aber da ist ja der Handlungsbedarf nicht so groß.
Ja, also das heißt Kriegstote. Also hier noch nicht. Du musst jetzt aufpassen. Du hast ja die 997 Transversalen. Kannst du ja jetzt nicht mit den Kriegstoten woanders vergleichen.
Du meinst, es ist so ein bisschen wie Äpfel mit Birnen vergleichen?
Haben wir auch schon Kriegstote. Ich wüsste das gar nicht.
Ja.
Das kommt, jetzt hast du vorgegriffen.
Ja, auch Mistschuldigung.
Ja. Nee, komm, lass mal hier in unserem schönen, fröhlichen Friedensland bleiben.
Ja.
Was ist denn hier so an schönen Dingen passiert? Was ist denn hier so los? Außerdem. Ich habe einen Begriff gelernt, das will ich dir vorher sagen, weil ich so gerne Neologismen, also oder neue Begriffe lerne. Ich hatte noch nie was davon gehört, von der Fähigkeitslücke. Kennst du das?
Das ist, wenn einer zu doof ist, was zu tun, oder wie?
Ja, das heißt einfach eigentlich Inkompetenz. Aber geprägt hat ihn der Herr Boris, der Boris P., unser beliebtester Politiker. Ich weiß nicht, ob er was anderes meinte. Ich glaube, irgendwie war da was bei den Verteidigungsdingen so, wo vielleicht was fehlte. Aber der Begriff der Fähigkeitslücke, den würde ich in Zukunft gerne bei vielen Gelegenheiten.
Ja, der hat eine ziemlich große explikative Kraft im politischen Raum.
Ja,
ja?
Also
Ja.
Also
es ist ja eine Besetzungsvoraussetzung für hohe Ämter.
Meine ich ja. Ja. Genau. Also das ist mit der Bundestag eine einzige Fähigkeitslücke.
Ja, deshalb habe ich das ja auch dann mit der Kanzlerkandidatur sein lassen. Ich war einfach überqualifiziert.
Ja, ja, ja. Ich weiß, das wäre auch sofort aufgefallen. Du kannst ja sogar Sätze zu Ende sprechen und weißt du, redest nicht von Kobolden und dann bist du auch moralisch überqualifiziert. Also gut, dass du das lässt.
Wie heißt nochmal der Präsident von Ukraine? Putin, oder?
Ja, ja.
Haben wir jetzt ja gelernt.
Naja, das war ja Joe. Aber bei dem Auftritt habe ich dann endlich kapiert, also wir haben alle mitbekommen, ja, der US-Präsident. Ich glaube, an der Stelle habe ich gedacht, ich habe es jetzt endlich verstanden. Das ist so ein bisschen wie der verstorbene Mann von der verstorbenen Elisabeth, der Philipp. Der hat ja auch immer so ganz schlechte Scherze gemacht.
Ah.
Und ich habe bei Joe jetzt wirklich den Eindruck, der Mann ist Comedian. Das ist einfach so ein Altherrenwitz. Erinnerst du dich an Prinz Philipp?
Ja, 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 ja.
Der hatte auch so einen ganz eigenartigen Humor. Und wenn Joe dann sagt, jetzt begrüße ich hier irgendwie auf der Bühne den neuen Präsidenten der Ukraine, Putin, dann ist er, der ist dann natürlich so irgendwie, ich bin noch ein Funskerl. Das Gleiche macht er ja auch, wenn er bei Fototerminen dann so aus dem Bild schlurft und so noch so eine scheinbare Treppe runtergeht.
Ja.
Das ist einfach, also Joe Humor. Ist voll bei sich, das ist einfach ein super schräger britischer Humor, auch wenn er Amerikaner ist. Ja, bei der Geschichte habe ich ihm, entschuldige bitte, also wenn mein Vizepräsident nicht Vizepräsident könnte, dann hätte ich ja nicht Trump genommen.
Ja.
Sagt Joe.
Ja.
So ein Spitzenwitz.
Jetzt schließt du mir dieses rätselhafte Phänomen tatsächlich auf. Also aus der Perspektive ist das völlig plausibel.
Ja.
Und Humor ist schließlich die höchste Form der Intelligenz. Also wir hatten nie einen geistesgegenwärtigeren amerikanischen Präsidenten als Trump. Nee, Putin.
Ja, wie heißt
er
noch?
Nee, Baerbock. Wie heißt er noch? Ach ja, Biden.
Schütte. Ja, aber so ergibt es doch viel Sinn und dann würde ich ihn auch gerne behalten wollen.
Also keine Fähigkeitslücke, sondern eine Art
Sonderbegabung.
Sonderbegabung.
Ja, und dann sagt nicht alle, der ist zu alt mit 81, sagt Nancy Pelosi, hast du vielleicht auch mitbekommen?
Ja.
Also Pelosi ist ja nun wirklich nicht mehr verhandlungsfähig und Pelosi ist, Biden ist 81, Pelosi ist 84 und sagt, der ist zu alt. Das geht auch nicht. Aber gut, nee. Das hat hohe Comedy-Qualitäten, finde ich, was da passiert.
Ich werde das mit ganz anderen Augen sehen ab sofort, wirklich.
Ja, ja, ja. Man muss einfach wissen, Joe macht immer sich einen Scherz draus. Wenn dann der kleine Macron neben ihm steht, dann macht er sich ein paar Schritte kleiner und geht eine Treppe runter.
Ja, ach, jetzt habe ich ihn richtig lieb. Hoffentlich bleibt der Präsident. Es wäre schade, wenn der abgesägt würde.
Ja, nee, das wollen wir nicht hoffen.
Ja.
Aber es ist ja auch, also er macht das ja auch clever, ne? Das hast du mitbekommen. Dass er arbeitet nur von 10 bis 4, so wie wir. Und die restliche Zeit kümmern sich ja andere um seine Amtsgeschäfte. Hast du das nicht mitbekommen?
Nee, habe ich nicht mitbekommen. Also, aber es ist auch stark, dass er delegieren kann. Das fällt ja vielen Menschen an der Macht schwer. Die reißen immer alles an sich.
Ja, ja. Nee, das ist so, ich lehne mich jetzt hin. Aber man weiß nicht, wer diese Leute sind.
Ach so.
Es sind 3 Mitarbeiter.
Ja. Seine Frau?
Na, ich glaube nicht. Ich glaube schon, dass die dann auch mitkommt in die Hollywood-Schaukel oder so und dass die sich dann irgendwie alte Comedies angucken. Und dann übernehmen 3 Praktikanten.
Och.
Kriegen dann irgendwie den Nuclear Football Code und irgendwie fangen wir irgendwo einen Krieg an.
Am nächsten Morgen
kommt Joe dann um sie. Keiner weiß, wer das ist. Deswegen ist er jetzt, glaube ich, im Kongress. Korrigiere mich, wenn es falsch ist. Hat man doch, möchte man das gerne mal wissen, wer eigentlich die präsidialen Entscheidungen trifft. Also Joe nicht.
Darf ich hinsichtlich des Stichwortes Mündigkeit, das ja hier verhandelt wird,
ja, so.
Zum Thema Automobilzulassung und Neuwagen was sagen?
Ja, ja? Unbedingt.
Wenn das passt.
Ja, und das passt alles. Joe sollte nicht mehr Auto fahren.
Nein, er sollte viel mehr Auto fahren. Er sollte viel mehr Auto fahren, denn das ist ja jetzt völlig gefahrlos, denn bei den Neuwagen gibt es ja ein paar kleinere Verordnungen, die das Autofahren noch sicherer machen sollen. Die Autos kriegen eine Blackbox, wie beim Flugzeug, dass die einzelnen Fahrbewegungen und Aktivitäten des Fahrers aufgezeichnet werden. Dann gibt es eine Alkoholwegfahrsperre. Das heißt, wenn du betrunken wegfahren willst, ermittelt das Auto, dass du betrunken bist und stellt sich von selbst still oder stellt sich tot. Was habe ich noch? Ich habe den Müdigkeitswarner, den ich auch sehr mag. Da wird das Lenkverhalten analysiert oder eine Kamera überwacht, ob du gähnst oder wie deine Augen so sind. Ich finde das grandios. Bis hin zu auch Geschwindigkeitsassistenten, die dafür sorgen, dass du nicht zu schnell fährst, wenn das nicht angesagt ist. Zu deiner eigenen Sicherheit.
Mhm. Kann ich das denn, kann ich auch nicht überstimmen dann, oder? Also wenn ich dann mal kurz schneller fahren möchte, ist nicht.
Nee, das wäre ja eine Anmaßung deinerseits. Also es ist zum einen verboten. Also pragmatisch, ich ahne, worauf du hinaus willst, hast du recht. Manchmal löst man Situationen dadurch auf, indem man mal kurz die Geschwindigkeit überschreitet und eine Gefahrensituation schnell verlässt. Das kennen wir noch aus der Fahrschule. Ne? Ein Ball rollt über die Straße. Was machen sie? Sie bremsen, fahren vorsichtig. Nein, sie treten aufs Gas, um die Gefahrensituation möglichst schnell zu passieren. Das war immer die richtige Antwort. Genau. Ich habe die immer angekreuzt.
In der 30-Zone, genau.
In der 30-Zone, genau.
Spielschild steht.
Genau. Wenn du damit 100 durchfällst, verringerst du die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls grandios, weil du dich ja viel kürzer aufhältst in diesem Bereich.
Ja.
Und das ist aber fortan nicht mehr möglich, weil es eine Art technische Bevormundung durch das Automobil selbst gibt. Das heißt, der Fahrer ist gewissermaßen nur noch so eine Art untergeordnetes Organ, das sich den Exekutivbefehlen des Fahrzeugs selber fügt.
Ja, bei den meisten Joe eingeschlossen ist das vielleicht gar nicht so schlecht, aber wir wollen das für uns natürlich nicht.
Doch, doch.
Für uns auch.
Ja, ja, absolut. Ich möchte noch mehr. Also ich würde sagen, warum denn nur bei sowas Belanglosen wie Autofahren? Ich wünsche mir viel mehr KI-gesteuerte Assistenzsysteme. Also zum Beispiel bei der Auswahl meiner Medien. Ja. Mhm. Dass ich das nicht mehr selber entscheiden kann, sondern dass mir tatsächlich gefährliche Inhalte auch vom Hals gehalten werden. Oder auch bei meinen Äußerungen in Social Media, dass ich da ein bisschen so ein Assistenzsystem habe, dass ich gefährliche Dinge einfach nicht mehr sage, die mich in Gefahr bringen, aber auch andere in Gefahr bringen. Mhm. Dann würde ich mir das wünschen in Fragen von Ernährung zum Beispiel, so ein Assistenzsystem. Oder aber Energieverbrauch.
Mit den Äußerungen, das kann man bestimmt verbinden mit deinem Auto, denke ich gerade.
Ja.
Also wenn du jetzt was Falsches sagst oder postest, dann könnte ja dein Auto auch nicht mehr aufgehen.
Ach so. Das heißt, man kann das Auto auch als Sanktionsraum nutzen.
Ja, und das gibt es ja schon, ist schon vor Jahren mal diskutiert worden, auch das Smartphone dann als wegen Alkoholtest zu benutzen, ob dann die Tür überhaupt aufgeht.
Ja.
So könnte man ja auch mit deinen Facebook, Telegram und sonst was Kanälen verfahren.
Ja.
Oder deinem Kontostand oder was auch immer. Wenn du sagst, das ist einfach dein Schlüssel, dein Smartphone, das hast du immer bei dir. Und da musst du dann einfach ständig irgendwie dich anständig benehmen, sonst fährst du nicht Auto.
Ja.
Oder kommt es nicht an dein Konto?
Ja, aber die KI beschützt mich auch davor, mich überhaupt auf den Gedanken zu bringen, ich könnte irgendwie mich daneben benehmen.
Ja.
Selbst Wahlentscheidungen, also da würde ich mir so einen Wahlassistenten wünschen.
Und was heißt Assistenten? Also der soll doch wählen für dich.
Genau, genau.
Ja.
Der trifft die Entscheidung, diese Post-Voting-Society, von der die Rede war in diesem Papier zu der Smart City, ich weiß nicht, ob du das kennst.
Mhm.
Ja, also.
Mhm. Aber selbst wenn du den Eindruck hast, also ich würde gern die, weiß ich nicht, wie die Tierschutzpartei wählen, dann würde dein Assistent dich überstimmen und du wüsstest ja auch, dass das in Ordnung ist.
Genau.
Oder? Der weiß ja mehr
genau
über deine Motive als du selbst. Und
ganz genau, der analysiert mich ja auch und der beschützt mich ja davor, mich selbst in Gefahr zu bringen.
Ja. Okay.
War also nur so eine Assoziation von mir, aber
ich finde das auch gut, wenn das alles überwacht wird und wir nicht mehr so schnell fahren dürfen.
Genau.
Und ich auch nicht. Und wenn da einer mit 48 vor mir herfährt und ich will 50 fahren auf einer leeren Landstraße oder hier darf man sogar 100 fahren.
Ja.
Ja. Na gut, der fährt 98, möchte 100 fahren, dann habe ich eben 20 Minuten Überholzeit. Oder? Weil ich darf ja 100 fahren und der fährt 99.
Ja, also das ist so eine Rechenaufgabe.
Gut, das dauert jedenfalls länger und
ja,
da kommt uns bestimmt auch keiner entgegen. Kann man denn auch Leute dann schneller stellen? Es gibt ja so Leute, die fahren zu langsam.
Da müsste man nochmal drüber diskutieren. Also das ist der 98er, der ist ja ein Verkehrshindernis gewissermaßen, ob man den nicht ein bisschen beschleunigen kann. Oder ich finde ja auch, man kann auch Menschen, sagen wir mal, sozialverträglich ins Ableben schicken durch eine Überbeschleunigung. Also da könnte die KI ja auch hilfreich sein.
Du meinst,
also da gab es ja einige, sagen wir mal, prominente Personen, die auf dem Wege des Automobilismus ihre politische Karriere vorzeitig beenden mussten. Wenn ich da mal an Österreich denke oder auch an den Präsidenten des Mittelstands.
Mhm. Ja, du meinst Lady Di und Falco.
Ja, Lady Di könnte noch leben, wenn es diese Systeme gäbe. Das muss man sich auch klar machen. Ne? Also, ja. Und jeder Tote ist einer zu viel.
Ja, also wir sind dafür.
Ja.
Wir sind für die totale Überwachung des Straßenverkehrs. Durch die KI. Ich muss mal kurz auf meinen Zettel gucken. Ich will ja nichts Deprimierendes mehr machen. Ich werde mich bemühen.
Also wenn das passiert, was wir gestern im Vorgespräch gemacht haben, das kommt das am Ende der Sendung. Doch.
Nein, das passiert nicht.
Ich bin super voll. Ich habe mich total darauf vorbereitet. Fußball, Europameisterschaft.
Mhm. Ja, heute ist Endspiel, ja.
Genau.
In Wimbledon und in
Hoffen wir, dass Berlin. Spanien gewinnt, da können wir sagen, wir sind gegen den Europameister ausgeschieden. Wobei, wie hast du das mit, du bist ja der Sportexperte, wie siehst du es denn mit dem Handelfmeter? Ich habe das als, in meiner naiven Einschätzung, als eine gelinde Fehlentscheidung des Schiedsrichters gewertet und hätte mir gewünscht, dass das nochmal angeschaut und ausgewertet wird. Nicht der Fall. Aber dann habe ich von den qualifizierten Sportmoderatoren gehört, das wäre alles richtig so. Und auch von Bibiana Steinhaus oder wie sie heißt, hat mir dann auch nochmal erklärt, dass das wäre die einzig richtige Entscheidung.
Ja, da kann man sicherlich trefflich und stundenlang drüber diskutieren. Es macht ja auch ganz Deutschland und macht dann auch noch Petitionen, das Spiel muss wiederholt werden. Also ich hätte den auch gegeben, den Elfmeter, aber ich ernsthaft Fußballfachgespräche. Der schuldige Buschelkopf hätte ihn auch gegeben, hätte nicht gemosert, die Spanier glaube ich auch nicht, aber wenn der Schiedsrichter sagt, ich sehe das anders, dann ist das kein Elfmeter.
Ich finde es letztendlich auch gar nicht so dramatisch von der Qualität der Entscheidung her, also das ist nun mal ein sportliches, das eine, aber das, was mich einfach ärgert, ist, dass da jetzt eine Kontroverse von der Tagesschau und von der Sportjournalismus so unterbunden wird, so nach dem Motto, da hegt sich ein Empörungs- oder Ungerechtigkeitsgefühl, regt sich in der Bevölkerung und die Tagesschau sagt, nee, ist alles in Ordnung, ist alles richtig. Das erinnert mich einfach an viele andere Sachverhalte, wo man sich politisch engagieren könnte und die Tagesschau sagt, ist alles richtig, also wir haben Firmenpleiten, wir haben Energieprobleme, wir haben manchmal Probleme mit der inneren Sicherheit und dann kommt immer jemand, der sagt, ist alles in Ordnung, ist alles gar nicht schlimm, ist alles richtig so. Mhm. Das ist das, was mich stört. Aber was mich jetzt wiederum freut, ist, wenn ich von dir jetzt erfahre, dass es eine Petition gibt, dass der Deutsche sagt, der ist so unpolitisch, dem ist alles egal, der hängt sich nirgends mehr rein und jetzt ein großes Aufbegehren, eine Art Revolution, die sich da andeutet.
Na, zumindest ist es ja dann offensichtlich nicht weit gekommen, aber 300.000 Unterschriften für eine Wiederholung des vom Schiedsrichter falsch gepfiffenen Spiels. Das war nochmal eine Ansage. Also wenn du sie richtig motivierst und ihnen was wichtig ist, dann unterschreiben sie wahrscheinlich sogar.
Wer ist denn der Adressat dieser Petition? Der UN-Menschenrechtsausschuss oder die
UN, ja. UEFA, UN, irgend sowas. Na gut, aber das ist ja jetzt auch alles Schnee von gestern oder so, ne? Jetzt
ja.
Anspiel und
mich interessiert es halt nur im Grunde im Hinblick auf diese zwei Phänomene, dieses Beschwichtigen der Medien und auch, sagen wir mal, das waren wahrscheinlich dieselben 300.000 Leute, die sich damals gegen die Impfpflicht engagiert haben, oder?
Ja, kann sein.
Ja.
Na gut, das sind so, wenn es den Zeitgeist noch gäbe, das war ja früher so, als wir klein waren, ne? Mit Tempo und, und so, Zeitgeist.
Der Zeitgeist. Erzählen. The Spirit of Time oder the Ghost of Time, wie muss man es nennen?
Ja, wahrscheinlich Spirit. Wenn es den noch gäbe, dann würde man schon auch so, wären wir jetzt sensibel und für uns sind so viele kleine Dinge, was du gerade beschreibst, dass man und auch, dass die Spieler nicht mehr protestieren dürfen, nur der Kapitän.
Ja.
Dann, das sind alles so auch Vorboten, dass man sagt, also in so Krisen- und Kriegszeiten, da kann ja nun nicht jeder Gefreite sagen, können wir nicht mal in die andere Richtung schießen, da ist der Feind. Das muss ja dann einfach der Vorgesetzte machen. Und da wird auch nicht aus der Reihe getanzt.
New Leadership würde ich es nennen.
Ja.
Ja?
Ja, New Gefolgschaft. Muss man einfach Schnauze halten und machen, was die Regierung sagt. Oder der Schiedsrichter. Oder die Tagesschau.
Ja. Herrlich.
Ja, ich habe noch eine gute Nachricht, die möchte ich loswerden, wenn ich für meine Heiserkeit los bin, aber solange kannst du ein bisschen Musik machen.
Was anderes fiel mir jetzt nicht ein.
Ja, ist doch gut. Schöne Musik. Nein, ich wollte das loswerden, weil ich mich so gefreut habe. Diese Meldungen, die anfangen mit Wissenschaftler haben herausgefunden, das kennst du, ne?
Ja.
Das ist so ein totaler Stuss. Stehen meistens in der Bild. Aber in diesem Fall war sowohl die Studie als auch das, was sie herausgefunden haben, so schön. Das fand ich so toll. Das Ergebnis war, wer Geld zurücklegt, schläft besser. Hat die BBC mir mitgeteilt. Und da habe ich gedacht, das ist doch mal eine Meldung, also auch eine Forschung und eine Meldung, dass man einfach sagen kann, ja, nehmt euch das mal zum Vorbild.
Ja.
Also gerade die, na, muss man dann der Pfandflaschen sammelnden Oma sagen, also jetzt, wenn du das dann im Rewe-Automaten das Geld dann raus hast, dann kaufst du dir nicht Trockenbrot von vorgestern, sondern bringst das auf dein Sparbuch. Und schon schläfst du wieder besser. Man könnte auch sagen,
die Lösung aller sozialpolitischen Probleme.
Dass sie uns jetzt auch noch verhöhnen. Aber wir wollen ja gute Laune verbreiten.
Widerlich, widerlich.
Ja.
Hast du noch was Schönes aus dem Bereich der Wissenschaften?
Nee, doch. Ach so, Viren haben wir noch.
Ja.
Also, dazu müssen wir ja zumindest den Nachsatz von letzte Woche, haben wir, glaube ich, erwähnt. Oder habe ich
irgendwie Marburg.
Genau, wir haben Marburg erwähnt. Wir haben alle diese Woche mitbekommen, dass also erstens im Oktober ein Vogelgrippen-Gipfel in Washington stattfindet. Und wir haben auch mitbekommen, dass unsere Lieblingsfirma BioNTech, mit 90% des Jahresumsatzes im vierten Quartal rechnet. Das ist sicherlich eine gute Meldung für Leute, die Aktie gern kaufen möchten. Nähere Begründung habe ich nicht gehört. Ich habe dann so das Gefühl, oder frage mich dann, ob die irgendwas wissen, was ich nicht weiß, was im Herbst wohl kommen könnte. Hast du da irgendwie, also es klingt ein bisschen komisch, wenn man sagt, dass wir machen jetzt 90% Umsatz.
Und vorher gibt es noch mal so ein Planspiel oder so ein Gipfel, ne?
Ja. Ja, aber gut, es wird niemand protestieren. Das ist schön für die Hessen, also für die hessische Landesregierung ist das natürlich eine Geldgrube, ein Geldsegen. Du weißt ja, dass die in der Goldgrube wohnen, die BioNTechs.
Ja.
Und sie haben das ja auch gleich dann verplant, was ich wieder schön finde, auch diese Politik der kurzen Wege, dass man in Marburg mit der reichen Tradition an freigesetzten Viren jetzt ein Hochsicherheitslabor baut, mit gefördert wohl oder zumindest veranlasst von Bills CPI, also CEPI. Ja, also Marburg kriegt jetzt was Neues an der Uni. Ein Hochsicherheitslabor, in dem Viren wie Ebola und ähnliche Scherze.
Wird die Grundstückspreise in Marburg sicherlich nicht nach oben treiben, aber andererseits ist es toll für den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Deutschland. Und damit jetzt auch keine Missverständnisse entstehen, das sollte jetzt nicht bedeuten, dass wir irgendwelche Zweifel am Sinn und Wert von Impfungen insgesamt haben, denn der ist immer noch unter Beweis gestellt, nicht zuletzt im Hinblick auf die RSV-Impfung, wie du mich belehrt hast.
Auch das. Aber zu Marburg muss man zumindest noch anfügen, weil das ist ja... Ich möchte wissen, ob das dann, du erinnerst dich an Bills Germ-Teams, ne? Das heißt ja nicht Germany, das heißt einfach, Germ heißt Keim. Also er will ja seine Keim-Teams installieren, 3000
ich möchte
Experten.
Keime nicht haben,
ja. Nein, die immer herausfinden, wo jetzt der neue Keim ausgebrochen ist und welches Land eingesperrt werden muss. Und ich denke, da ist Marburg dann eine sehr gute Adresse. Da brauchen wir so einen Germ-Team-Abholdienst für irgendein gepimptes Ebola. Und dann können wir ja alle mal drin bleiben. So, die RSV-Viren, hast du recht, das sollten wir auch zumindest erwähnt haben. Haben wir schon. Es wird ja jetzt auch in Neugeborene reingeimpft. Das ist ein, wie wir letzte Woche schon erwähnt, ein monoklonaler Antikörper. Sollte man überhaupt niemandem geben. Der Name steht hier irgendwo. Hast du den im Kopf?
Nee.
Ach, wie heißt er denn? Nirsevimab. Die heißen ja alle MAB, also M-A-B für monoklonale Antibodies. In den Studien sind meines Wissens, korrigiert mich, mehr Säuglinge gestorben als im Jahr in Deutschland überhaupt an diesem RSV-Sterben. Das sind nämlich 3 und in den Studien waren es wohl mehr. Ich würde das nicht unbedingt machen als Eltern, wenn ich einen Säugling hätte. Ich will es mal vorsichtig formulieren. Aber die Eltern, die es machen. Für mich wird das sofort esoterisch, Matthias, weil ich dann denke, wenn du als Kind zur Welt kommst und solche Eltern hast.
Dann ist es vielleicht sogar besser, wenn du so eine Impfung bekommst.
Mit den Buddhisten gesprochen, ist es vielleicht besser, dann direkt einen
Neustart. Die nächste Reinkarnationsschlaf.
Ja, ja. Das ist, oder möglicherweise sind das dann Seelen, die sich das ausgesucht haben, solche bescheuerten Umstände vorzufinden. Aber
aus der Perspektive der Eltern würde ich ja sagen, Kinder kann man ja neu machen, aber wer macht neue Eltern? Insofern ist es ja.
Ja.
War ein bisschen zynisch.
Also, war nicht jetzt nicht. Nein, also jetzt aber im größeren Zusammenhang haben wir es natürlich dann wieder jetzt ganz harmonisch, glaube ich, zur Ecke gegrätscht, oder? Dass man sagt, auch mit den Kindern, dann machst du das halt nochmal. Also wenn du jetzt als Seelchen bei so Idioten rauskommst, die kein Gehirn,
was
kein
da
Herz
ist, ja,
und keine Ohren haben, dass man dann sagt, ja gut, dann nehme ich doch direkt wieder den Ausgang. Schlimmer kann es ja nicht werden
in der nächsten Runde. Oder man könnte sagen, das Ganze ist ein großes Verbrechen.
Von wem? Von den Eltern?
Und von denjenigen, die diese experimentellen medizinischen Stoffe trotz, sagen wir, nicht nur erfolgsversprechenden Studienergebnissen auf die Menschheit loslassen und ein Missverhältnis zwischen der tatsächlichen Bedrohung und der Gefahr, die durch den Schutz vor dieser Bedrohung entsteht, aufmachen.
Ja, aber da muss man dann wieder entschuldigend sagen, als Täter musst du ja auch abwägen. Also wenn man jetzt sagt, gut, das ist möglicherweise gefährlich, und vielleicht sterben da auch ganz viele Kinder. Kann man ja neu machen. Der Anreiz ist natürlich groß. Wenn du siehst, dieses monoklonale Frankendrug kostet $1,350. Ich kann das nicht in Euro umrechnen. Pro Säugling. Und das bezahlen ja wir. Also wir Bürger über die Kassen. Mhm. Sollten da irgendwelche Schäden entstehen, zahlen das wir. Und weil die Pharmafirmen da fein raus sind, wie das kennen wir ja schon, das Spiel. Und da finde ich, also das sind ja nur die Anreize ohne jedes Risiko für den Hersteller und für die ganze Industrie so groß, dass man ihnen keinen Vorwurf machen kann.
Nee, in der Abwägung zwischen Kosten und Nutzen kann man diese paar Säuglinge ja im Grunde als Kollateralschaden auch verrechnen.
Ja, es wird sich ja auch im Laufe der Jahrzehnte zeigen. Was wird denn da schlimmer? Ja, nee, na, die werden ja sowieso gestorben. Also machen wir es mal kurz. Ja, das ist also jetzt.
Die Kinder werden sowieso gestorben.
Ja, diese monoklonalen Antikörper sind sowieso eine tolle Idee, gerade zu den Preisen. Das geht ja noch. Ja, machen wir demnächst alle.
Ach, und wir wollten heute nur Optimismus verbreiten.
Ja, wir sind ja dabei.
Ja, ja.
Hast du noch ein bisschen, haben wir noch ein bisschen, ich habe hier Politik stehen, ich weiß gar nicht warum, was ist das denn?
Ich wollte noch was
zum politische Themen, ja, machen wir was anderes.
Zum Thema Orban also sagen, aber das nur ganz kurz.
Oder? Ja, Vorsicht, Farbe.
Ja, was macht dieser Mann? Was bildet er sich ein? Jetzt hat er irgendwie durch das Rotationsprinzip zufällig den EU-Vorsitz in Ungarn. Reist dann durch die Gegend und lässt so ein bisschen im Unklaren, ob er jetzt im eigenen Namen unterwegs ist, auf eigene Rechnung, um sein Ego zu polieren, als Nationalist, als Rechtspopulist. Ja, und spricht dann mit Xi Jinping, mit Putin und jetzt auch noch mit Trump und faselt er irgendwas von diesem Frieden, was immer das sein mag. Also da läuft es einem ja kalt den Rücken runter und dann. Oder? Ich meine, dann wird da noch so ein Brief geleakt, in dem diese abstrusen Zahlen geäußert werden. Die Ukraine würde 40.000 bis 50.000 Mann pro Monat verlieren an der Front. Und dieser Putin, die alte Schlange, wäre in der Lage oder bereit, Friedensgespräche zu führen und Waffenstillstände in Kauf zu nehmen, wenn die nicht nur zur Umgruppierung der Truppen gehören würden. Also was soll das? Was erlaubt der Mann sich? Also wollen wir die nicht mal aus der EU ausschalten oder rauswerfen? Oder ich meine, das geht doch nicht.
Ja, hast du schön alles zusammengefasst. Galoppierender Größenwahn.
Ja, das ist Größenwahn, das ist Größenwahn.
Ja, was erlaube Orban.
Victor.
Ja, naja, was ist ja auch ansteckend. Der ist nicht Fico, der ist Vizo, ne?
Vizo.
Der hat das ja auch schon infiziert. Er will jetzt auch die Ukraine nicht mehr unterstützen. Und
ja, und einer seiner Leute hat gesagt, es hätte keine Pandemie gegeben. Also das ist ja wirklich...
Ja, nee, das geht alles gar nicht. Und wenn das von Orban ausgeht, dann muss der natürlich dringend in Quarantäne.
Ja.
Ja,
das... Wir distanzieren uns in jeglicher Form und aufs Schärfste von diesen... Ja,
wie soll Friedenstreibern.
Friedenstreiber, das ist ja genau der richtige. Das, Friedenshetzer.
Ja, das muss aufhören. Und da sind wir ja auf einem guten Weg. Du weißt ja, der 52. Bundesstaat der USA, wir haben ja jetzt dann auch eben diese Friedenstreiberei beendet. Wir kriegen ja jetzt dann Tomahawks. Früher hießen
die anders. Das sind diese kleinen Beilchen, mit denen man...
Kulturelle Aneignung, genau. Das von den... Früher hießen die Indianer.
Ja.
Aber das sind keine kleinen Beilchen, glaube ich. Das sind große Beilchen, die fliegen und Nuklearsprengköpfe nach Russland transportieren können.
Zu unserer Sicherheit. Und das heißt, der transatlantische Partner...
Stellt die zu unserer Sicherheit schon mal hier hin.
Ja.
Zur Abschreckung, weil ja Putin gesagt hat, dass er jetzt ganz Europa einnehmen will.
Ja, genau.
Das war die Drohung, oder?
Wegen der vielen Ressourcen in Deutschland, genau.
Ja.
Die größten Ölvorkommen, Gasvorkommen, die seltenen Erden, das Lithium und so.
Ja, das ist natürlich immer gefährlich für so rohstoffreiche Länder wie unseres mit hochqualifizierter junger Bevölkerung. Da muss man sich natürlich immer vorsehen, dass nicht der Nachbar da kommt und sagt, so, das ist jetzt mein Öl, Gas, Uran, Lithium. Und die jungen Leute können alle hier für mich arbeiten.
Darf ich mal eine ganz naive Frage stellen? Ich habe zwei naive Fragen. Ich fange mal mit der ersten an. Ist das denn tatsächlich zu unserer Sicherheit oder ist das möglicherweise eher ein Anlass, uns als Schauplatz dieses Krieges zu inszenieren?
Naja, uns als Schauplatz war ja schon lange die Ankündigung, weißt du ja.
Ja.
Friedman hat es ja damals auch vor dem Council und irgendwas gesagt, können wir gerne mal verlinken.
Ja, ich
erinnere mich. Das in Europa statt. Natürlich wird es 100 Millionen Tote geben, aber... Ich meine, ob das jetzt...
Dann sind wir ja nur noch minus 20 Millionen, ne?
Was? Minus 20 Millionen? Wieso wir dort? Nein, in Europa, nicht in Deutschland.
Ach so, kennst du diese Mathematik? Wir machen ja so Mathematikaufgaben. In einem Raum sind 80 Millionen Menschen, 100 Millionen kommen raus. Wie viele müssen reingehen, damit keiner mehr drin ist?
Ja, okay. Das heißt, wir brauchen dann nach dem Schlag gegen Deutschland 20 Millionen...
20 Millionen Fachkräfte, damit Deutschland unbesiedelt ist, genau. Ich wollte ein bisschen die Schwere nehmen. Meine zweite Frage. So die Stationierung von Hackebeilchen und Atomwaffen ist ja ein gravierendes politisches Moment, wo ich in einer Demokratie erwarten würde, dass es da einen Parlamentsbeschluss für gäbe, beziehungsweise eine breite öffentliche Debatte, ob wir das überhaupt wollen als souverän.
Ja.
Wenn jetzt allerdings unser transatlantischer Partner das beschließt, und diese Dinge, von denen ich gerade sprach, nicht stattfinden, dann wirft das ja die Frage auf, sind wir ein souveräner Staat?
Also eine Antwort?
Natürlich sind wir das.
Ja, natürlich.
Natürlich, klar. Selbstverständlich.
Deswegen.
Das wäre ja Verschwörungstheorie.
Genau, das ist ja eine Verschwörungstheorie. Das hat zwar der Herr Obama mal gesagt, die sind nicht souverän, es gibt auch keinen Friedensvertrag. Aber auch das ist sicherlich eine Verschwörungstheorie. Und du merkst an dem, was du gerade als natürlich beschreibst und was nicht passiert, dass es vielleicht mit der Souveränität nicht so weit her ist. Ich weiß nicht, man könnte ja auch mal fragen, dieses schöne Krankenhaus in Ramstein für 4000 Patienten.
Ja.
Und die darum herum gebaute Grünanlage mit Raketensprengköpfen und so Drohnen-Operators. Können wir das mal stilllegen?
Ja, jederzeit. Wir sind ja souverän. Wir können sagen, das möchten wir nicht.
Und wir sind ja für Frieden. Und wenn die Amerikaner das jetzt nicht mehr hätten, dann könnten sie ja auch gar nicht mehr so viel Unsinn machen im Nahen Osten.
Ja.
Weil man das braucht hier. Sonst kann man das nicht steuern von den USA aus. Meinst du, das würden die dann, wenn wir so eine Volksbefragung machen würden, ob wir das, würden die das zumachen?
So eine Petition.
Ja, so Handspiele von den Amerikanern.
Genau, die haben halt da. Die würden sofort sagen: Natürlich, das akzeptieren wir. Wir sind bei euch zu Gast und wenn unser Gastrecht abgelaufen ist, dann gehen wir. Okay. Oder, falls das jetzt nicht so spontan erfolgen sollte, könnte man natürlich die Frage aufwerfen, ob die zu unserer Sicherheit oder zu unserer Kontrolle da sind. Aber das ist nochmal ein anderer Punkt. Ich habe noch eine Frage.
Aber du vermutest ja schon demokratische Verhältnisse weiterhin, oder? Nicht, dass ich dann nur zur Klärung in Deutschland, auch in solchen Fragen und so.
Natürlich, Volkssouveränität, das ist das Prinzip des Grundgesetzes.
Ja.
Jetzt habe ich nur so eine Art historisches, ja, ich glaube, Déjà-vu ist, wenn einem was wieder begegnet, was einem noch nicht begegnet ist. Und Vujadé ist, wenn dasselbe passiert, aber man das Gefühl hat, es fühlt sich anders an. Mhm. Und ich habe jetzt ein Vujadé.
Ja.
Du erinnerst dich noch an den NATO-Doppelnamenbeschluss, wie du ihn auch nennst. Ja.
Ja.
Da ging es ja um Petting statt Pershing, oder?
Ja. Ja, so hieß das. SS-20 statt Petting. Ich weiß auch nicht, irgendwie sowas.
Ja, irgendwie sowas, genau. Jedenfalls ein massiver Eingriff in das Sexualleben von hormonschwangeren Jugendlichen, weshalb es ja eine große Demo in Bonn gab und auch viele öffentliche Proteste. Es gab eine Friedenshetzebewegung, ja, also die Friedenstreiberei war ganz groß in Deutschland. Es gab Friedensmärsche, Ostermärsche.
Ja.
Und da gab es so eine kleine Partei, die damals als ja nicht wirklich politikfähig erachtet wurde. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die erinnerst, diese Grünen.
Die Republikaner.
Nein, die Grünen. Die Grünen. Grün. Ja. Und die haben, ich erinnere mich noch dran, weil ich das mit großem Interesse verfolgt war, weil ich dachte, das wäre vielleicht das falsche Signal, um Frieden mit dem Osten zu schaffen. Weil wir hatten ja, glaube ich, von Sting gelernt, ich weiß nicht, ob das in die Zeit passt, dass die Russen auch ihre Kinder lieben, was mich damals so überrascht hat. Dass ich dachte, wenn das der Fall ist, sind die möglicherweise ja auch gar nicht am Krieg interessiert. Und die Grünen haben dann mit den Mitteln der parlamentarischen Geschäftsordnung versucht, durch das in die Länge ziehen der Debatte zumindest einen kleinen symbolischen Widerstand gegen den NATO-Doppelbeschluss zu leisten, indem sie also signalisiert haben, wie katastrophal das ist. Mhm. Warum hat das mit heute so wenig zu tun? Also was ist mit den Leuten, die damals dachten, das wäre eigentlich eine gute Idee? Und das war ja auch der Gedanke, dass nach der Wiedervereinigung diese ganzen Waffen aus Deutschland verschwinden mögen.
Mhm. Ja, hast du selbst eine Antwort? Da ist irgendwas schiefgegangen. Das können wir uns, darauf können wir uns gerne einigen. Wenn ich da drauf gucke, es ist ja lange her, ne? Wann war das? In den 80ern?
Ja, ja.
Niemand wird sich mehr erinnern. Wenn ich mich daran erinnere, was wir, ich war auf der Straße damals, du vielleicht auch, also sogar.
Ja, ich war auf der Straße, aber in einem kleinen Dorf im.
Was allein.
Da war
selbstgebastelten Papprakete, die durchgestrichen.
Ja. Ich habe mich auch ganz viel mit Petting beschäftigt, um dem Krieg was entgegenzusetzen und hatte so Friedenstauben an meiner Jeansjacke. Ich finde, das war schon ganz schön mutig. Also ich habe ziemlich oft auch in die Fresse bekommen im kleinen Dorf, in dem ich unterwegs war. Ja.
Was hast du denn für Transparente durch die Gegend getragen? Ich bin gegen Petting?
Oder nein,
das ist ja kein
Wunder, ich bin gegen Pershing.
Also.
Aber am Anfang dachte ich ja, Pershing ist, wenn man sich so Blech ins Gesicht nageln lässt, so in die Nase und in die Zunge. Aber das ist Piercing, das muss man aufpassen. Ja.
Wollen kein Piercing in Deutschland stationiert haben. Nein, aber es war doch damals so, dass wir wirklich, also Friedenstreiber, wir machen ja gute Scherze, aber für mich ist es so, es war so selbstverständlich für uns als Jugendliche, für mich jedenfalls, also nicht also gegen den Atomkrieg zu sein und sogar gegen die Stationierung von amerikanischen Atomwaffen in Deutschland, auch ein bisschen gegen die Kriegstreiber in den USA zu sein. Das scheint mir alles, nicht nur die Grünen haben sich ein bisschen verändert, mir scheint auch, dass sich unsere Jugend, vielleicht tue ich Ihnen Unrecht, Sie hören ja hier nicht zu, aber wir können ja über Sie reden. Deswegen scheint sich was verändert zu haben. Es geht ja niemand mehr für den Frieden auf die Straße. Also auch in der Politik sagt keiner mehr. Was wir hatten damals, glaube ich, Entspannungspolitik nach Osten und Diplomatie.
Ja.
Und dann hatten wir Politiker, die...
So ein Schweinkram, wie es der Orban heute macht. Ne? Das haben damals ja auch noch gemacht. Ja,
ja, das unehelige Kind von Egon Bahr ist das, glaube ich, der Orban.
Ja,
das
ja,
ich glaube auch. Das ist ja alles... völlig vom Tisch. Wir wollen alle offensichtlich in den Krieg. Ich komme da nicht mit. Und ich kann dann aber auch nur sagen, das ist nicht mein Tisch. Ja, das sind junge Menschen müssten, glaube ich, sagen, was ihr da macht, ist scheiße, das wollen wir nicht. Tun sie aber nicht, also nehme ich an, dass sie das befürworten.
Weil sie nämlich sich mit Vokabeln für ihre Genitalien beschäftigen und das Klimathema als Hauptsorge eingepflanzt bekommen haben.
Ja, das schon, aber es werden ja auch nicht alle sein. Vielleicht tue ich den Jugendlichen auch Unrecht. Ich weiß das nicht. Ich sehe ja, wie du auch, an den Europawahlergebnissen, dass sie dann zu 27% irgendwelche Parteien wählen, von denen ich noch nie gehört habe. Also da gibt es schon eine Form von Abkehr und Abwenden von dem, was die Alten so machen. Aber ich sehe sie dann einfach zu selten oder zu wenig im Netz und auf der Straße.
Ich versuche sie mal in Schutz zu nehmen.
Ja,
aber bitte. Wirklich ein bisschen auch gegen meine Überzeugung. Also zum einen würde ich sagen, gibt es Instanzen, die da noch eher gefordert wären. Die würde ich gerne in der Aufzählung noch dazu nehmen. Du hast die Politik und die Zivilgesellschaft genannt. Es gibt diese Kirchen. Und gerade die christlichen Kirchen sind die mit dieser Figur. Ja, das ist ja im Grunde ist es ja ein Marketingnachteil, diese Jesusfigur, weil die ja doch einiges unpopuläres Zeug in Richtung Orban auch von sich gegeben hat, diese Feindesliebe und dieser ganze Dreck, der macht es der Kirche ja ziemlich schwer, sich selbst zu vermarkten. Das ist wirklich ein großer Nachteil. Aber eigentlich könnte man auch sagen, wären das geborene Fürsprecher für Diplomatie und Frieden. Erster Punkt. Zu den Jugendlichen selber. Ich glaube, dass die natürlich auch durch von uns verursachte Sozialschäden möglicherweise ein Gespür für eine drohende Katastrophe haben, aber auch nicht ermutigt sind, den öffentlichen Raum wahrzunehmen, weil sie einfach in eine große soziale Phobie getrieben wurden durch Corona. Ich sehe das an den Schulen und Universitäten.
Ja.
Die ganze Transformation der Jugend in ein digitales Medium hinein führt zu realen Ängsten und zu einer Kontrollierbarkeit. Vielleicht können wir von denen doch noch mehr erwarten, als du oder als wir befürchten, aber wir haben denen jedenfalls keine besonders guten Startchancen gegeben.
Sollte jemand hier zuhören, der weiß, wo sich diese Jugendlichen, die kritisch sind, äußern, und sei es in Schriftform, ich mache den ganzen Tag nichts anderes als lesen und im Netz und in Büchern und sonst wo, mir fehlt das, ich weiß nicht, wo die sind. Und falls das jemand weiß, bitte ich um einen Hinweis.
Ja.
Dann können wir mal jemand von denen einladen. Oder wir können das mal teilen, wenn die sich nicht so öffentlich zeigen möchten, weil sie Angst haben. Ja, ich bitte um Hinweise. Wir haben ja ein paar Zuhörer. Vielleicht kennen die ja einen Jugendlichen, der sich kritisch äußert. Aber bitte nicht Kevin Kühnert.
Bitte nicht. Der ist ja Berufsjugendlicher, oder?
Ja.
Diese ganzen Jusos, die sind doch inzwischen Senioren, oder?
Ja.
Und jetzt noch die letzte Frage zum Thema Krieg. Das ist dir vielleicht aufgefallen. Also es gibt ja Menschen, die haben eine gewisse Penetranz in der öffentlichen Erscheinung und wenn sie dann weg sind, fehlen sie einem aber nicht.
Mhm. Ja,
fallen ja. Was macht eigentlich Frau Strack-Zimmermann?
Oh, ist sie jetzt nach Brüssel gewählt für 60.000 Euro Monatsgehalt? Ich weiß das gar nicht.
Findest du es nicht auch erschreckend, dass diese tägliche Dosis Menschenliebe, die wir von ihr empfangen durften.
Mhm. Ja.
Wo ist die hin?
Du hast recht, ja.
Ich habe sie in Entzugserscheinung. Ich
bin auf den falschen Fuß. Also ich weiß gar nicht, wo die geblieben
ist. Nein!
Du hast völlig recht.
Nein!
Plakate abgehängt. Hoffentlich geht es ihr gut.
Ja, ich hoffe schon.
Ja. Mensch, Marie.
Mach keinen Kopf. Ich glaube, wir sind da einer ganz großen Sache auf der Spur.
Ja,
müssen wir unser investigatives Redaktionsteam mal drauf ansetzen.
Ja, genau. Was macht eigentlich
genau
Marie Zimmerflack? Wo ist sie? Ja, sehr gute Frage.
Du hattest noch was zum Thema KI gesagt. Ich weiß nicht, ob du da Lust drauf hast, aber die KI lernt an sich selbst und wird dümmer und hat jetzt eine neue Komponente zur Steigerung ihrer eigenen Intelligenz ausgemacht, hast du mir gesagt.
Ja, das, was wir letzte Woche sagten, dass die Schätzungen, wie viel Energie die KI braucht, sind nochmal nach oben gesetzt worden. Das wird immer schlimmer. Ja, die KI soll jetzt erstens Humor beigebracht kriegen. Das fand ich sehr schön, weil sie das wirklich gar nicht kann. Da können wir ja gar nicht genug Kohle für verfeuern, damit die KI endlich mal ein bisschen witziger wird. Aber es scheint sich auch, das höre ich dann und lese es, da habe ich mich ja sogar mal angemeldet bei irgendeinem Ding, wo es eine KI dann irgendwelche Avatare hergibt und chattet. Sie wird immer blöder. Sie wird immer einsilbiger, zurückhaltender und aber nicht die Informationen, die sie rausgibt, werden nicht besser. Das ist kein Wunder, weil du hast ja so einen inzestuösen Prozess, weil die KI sich ja jetzt auch selbst trainiert. Es gibt zwar schlecht bezahlte Menschen, die dann die KI wieder korrigieren und sagen, nee, das ist totaler Unsinn. Aber die Fehler, die sie am Anfang gemacht hat, die sind im Grunde potenziert. Du weißt ja, die hat ja am Anfang immer Antworten. Mhm. Wenn du fragst, wo geht's zum Bahnhof, dann sagt die KI da, dann gehst du dahin, da ist nichts. Und das war genauso bei, liefer mir mal ein Zitat von John Locke zwischen Rousseau und sonst was, dann sagt die KI, ja, habe ich hier. Ja, gibt es ein schönes Zitat, mhm. Seite sowieso, stimmt in dem und dem Buch und stimmt nicht. Und wenn man der KI dann sagt, das ist doch totaler Unsinn, dann sagt die ja, oh ja, Entschuldigung, da habe ich sie falsch verstanden und liefert dir noch ein neues schlechtes Zitat.
Und der Fortschritt besteht jetzt darin, dass sie sagt, Entschuldigung, ich habe mich falsch verstanden, sondern war nur ein Scherz.
Na, das, ja genau, ich bin's, euer Joe. Ja. Der Unterschied besteht jetzt offenbar darin, dass sie vorsichtiger wird und eher so ein bisschen einsilbig und dann das auch jetzt mal nicht, also schon irgendwas sagt, aber es auch nicht mehr so genau weiß und sich ein bisschen schützt.
Das macht mir jetzt wiederum Angst. Das ist schön. Das macht mir Angst.
Tatsächlich?
Das macht mir wirklich Angst, weil das, der große Unterschied zwischen Information, Daten, Wissen und Weisheit besteht ja darin, dass die Weisheit um ihre Nichtwissenheit belehrt ist. Mhm. Sokrates, ich weiß, dass ich nicht weiß. Oder wenn du geschwiegen hättest, wärst du Philosoph geblieben. Also wirklich Angst habe ich, wenn die KI schweigen würde. Wenn die sagt so, hm? Nö, dazu sage ich jetzt nichts. Nö.
Ja, oder? Dazu sage ich lieber nichts. Oder, hm.
Das, dann ist sie uns Menschen gefährlich nahe gekommen.
Ja, auch wenn sie anfangen würde, richtig gute eigene Witze zu machen, dann würde ich mir auch Sorgen machen. Also ja. Besser als Joe Biden.
Mann.
Ja, ansonsten ist es ja im Moment tatsächlich, auch wenn das keiner so verfolgt, es geht ja mit Riesenschritten voran. Die neue Menschenstimmen-Replika-Software, also die heißt, die KI kann mit menschlicher Stimme jetzt jeder menschlichen Stimme so sprechen, dass du den Unterschied nicht mehr erkennst. Also sie braucht von dir auch wirklich nicht mehr 20 Minuten Vortrag, sondern einfach 3 Sätze oder 4 von dir und dann hast du eine perfekte Text-to-Speech-Matthias Burchardt-Ausgabe. Das heißt, du kannst dann alles tippen und Matthias Burchardt spricht, dass irgendjemand was band oder sonst was. Das Programm heißt WALL-E mit einem V vorne, mhm. WALL-E 2, Microsoft, Billy und so und soll wohl erstmal jetzt dann in der Garage bleiben. Weil das zu gefährlich ist.
Deepfake.
Ja, aber wir wissen, was mit Sachen passiert, die in der Garage bleiben sollen, weil sie zu gefährlich sind bei Konzernen. Also,
ja.
Ich glaube, die Kunden in Hiroshima.
Ja, in der Marburger Garage wahrscheinlich am ehesten.
Ja.
Ne?
Ja.
Du wolltest noch was Grundsätzliches sagen zu dem, wo wir stehen.
Ja, ich würde gern vorher noch zwei gute Nachrichten unterbringen und dann dazu, ja. Bevor ich die vergesse, weil ich mich darüber wirklich gefreut habe, das knüpft an etwas an, was wir beide wissen und hat auch mit KI zu tun. Also, in Oklahoma, das ist in den Vereinigten Staaten, die höchste Schusswaffendichte der Welt haben, noch vor dem Jemen mit weitem Abstand, unter Privatbesitzern, gibt es jetzt neben den Pepsi-Automaten einen Munitionsautomaten. Das heißt, du kannst dann einfach deine Munition da ziehen mit der Pepsi.
Sehr praktisch, wenn der Waffenladen geschlossen hat, kannst du 24/7 nachtanken.
Genau. Also an der Tanke, wenn du jetzt einfach dringenden Bedarf hast an Munition nach Feierabend, fährst du einfach nochmal kurz bei Aral vorbei und holst dir ein paar Rounds. Ist natürlich alles ganz sicher, weil es wird ja von der KI und mit Telemetrie überwacht. Also dein Gesicht wird dann gescannt, ob du dann überhaupt schon über 6 bist. Da müssen wir uns also nicht so viel Sorgen machen, glaube ich, bis zu dem Tag, an dem man dann auf die Fingerabdruckerkennung übergeht. Auch da hatten wir schon mal drüber gescherzt. Also bisher können 6-Jährige das nicht, außer wenn man dann den Daumenabdruck braucht, um das zu bezahlen, dann könnte man ja auch Papa den Daumen abschneiden, oder?
Was für eine Vorstellung.
Klingt nach Science Fiction.
Hol mal für mich ein bisschen jetzt Kugeln, ich gebe dir meinen Daumen mit. Ja.
Ja, zumal ich ja immer sage, ey, für die Daumen bei YouTube können wir uns nichts kaufen. Das stimmt überhaupt nicht.
Stimmt.
In der Wirklichkeit kann man das sehr wohl. Also man kann dann, ne, schneide jemand den Daumen ab. Und dann kannst du einkaufen gehen.
Aber das ist doch Science Fiction noch.
Nee, das ist ja gerade, die Washington Post hatte eine schöne Geschichte von einer 19-Jährigen, die ihrem Sugar Daddy, 53, dann einfach nicht nur den Schädel eingeschlagen hat, sondern auch gleich seinen Daumen mitgenommen hat, weil danach kann man ja nochmal schön shoppen gehen. Also sie hat das dann auch ausgegeben für Drogen und Mode und Alkohol und Uber-Autos und irgendwie Bargeld. So, ich finde das gut. Das ist doch die Zukunft. Daumen hoch. Weißt du, was als nächstes kommt? Wenn man das dann kapiert, die Leute verlieren alle ihre Daumen, dann werden wir umstellen auf Pupillenerkennung.
Da fällt mir was ganz Ekliges ein. Kennst du Volker Kutscher?
Nein.
Der schreibt so Romane.
Ja, den Autor. Ja.
Ja, genau. Hier gibt es einen Folterknecht, der so als Höhepunkt seiner Misshandlungen der ihm ausgelieferten Menschen ihm einen Kuss aufs Auge gibt und dabei einen Unterdruck in seinem eigenen Mund entzeugt. Ich will das gar nicht weiter ausführen, aber
nee, das ist
auf diesem Wege. Ach nee.
Ach,
wir möchten ja niemals sowas anstiften, ne?
Nein, ich hatte ja noch die Hoffnung, dass man dazu noch ein Werkzeug braucht. Du sagst, das kann man einfach
zur Not geht auch eine Taucherbrille. Wenn man die mit richtig Wumms abzieht, dann kann man sozusagen seine Augenhöhlen selbst von außen sich anschauen.
Okay. Okay, aber nochmal, das wäre meine Hoffnung gewesen, dass ich, wenn ich sehe, jemand läuft mit einer Taucherbrille durch die Fußgängerzone, während ich da einkaufe, dass ich dann vielleicht lieber weglaufe, weil der wahrscheinlich
die dann aufsetzt und
auf meine Zahlungsmittel scharf ist. Aber wenn du sagst, da kann ja jetzt jeder kommen, der einfach ein bisschen irgendwie an meinen Augen
rumläuft. Ja, man muss sich ein bisschen überwinden. Also es ist nicht jedermanns Sache, aber
okay, da lobe ich mir doch den guten alten Scheckbetrug.
Da bleiben wenigstens die Organe da, wo sie hingehören. Mann.
Ja.
Pfui.
Pfui, ja. Gut.
Horror. Das heißt, mit dieser biometrischen Identifikation von Menschen, das birgt auch Gefahren. Das ist so. Ansonsten dachte ich, es ist ja eine total tolle Sache. Ich muss mir keine Passwörter mehr merken. Ich muss keinen Impfausweis mit mir rumtragen. Ich brauche kein Portemonnaie mehr. Ich zahle mit meinem Daumen oder mit meinem Auge. Aber das ist ja dann doch gar nicht so sicher, wie immer getan wird.
Gucken, wo das hinführt, ja.
Ja.
Zahlen Sie doch einfach mit Ihrem guten Gesicht. Ich weiß nicht, du kommst wahrscheinlich auch nur noch mit deinem Gesicht in ein Auto rein. Da sind wir wieder am Anfang. Oder mit deinem Daumen.
Oh Gott.
Was hast du für ein Auto?
Ich habe einen Polo.
Ah, nee, den will ich nicht. Nee,
dann schmeiß noch so einen Schlüssel.
Leuten
musst den du noch
Daumen
so.
Ab.
Ah. Ja.
Ja, das andere Thema, was wollte ich noch sagen? Du wolltest mich irgendwas fragen, das können wir aber auch.
Nee, du hattest noch zwei Nachrichten, machen. Aber du hattest noch. Das war die eine Nachricht, die dich freut, war mit der KI.
Ja,
die Kugeln aus dem Automaten.
Ja, das waren die Kugeln und die Pupillen und so weiter, ja. Weil du wolltest irgendwas anderes noch
wissen. Nein, du hast mir beim Vorgespräch eine markante Einsicht gegeben, die man doch zumindest zur Kenntnis nehmen sollte, wenn man seine politische Aktivität bedenken möchte, nämlich im Hinblick auf systemische Dysfunktionalitäten bei der Finanzierung des Staates und den dadurch eingeschränkten Möglichkeiten, politisch etwas zu verändern.
Ja, aber wir sind ja unter uns und können jetzt ja ganz offen sprechen.
Ja.
Ich habe nach unserem Vorgespräch, das war ja auch ein bisschen länger für mich wichtig und erhellend, deswegen will ich es auch keinem vorenthalten, aber ich habe danach schlecht geschlafen, weil ich dachte, ich habe dir schlechte Laune gemacht oder habe dich deprimiert. Das möchte ich gar nicht und ich möchte auch eigentlich gar keinen anderen deprimieren. Deswegen bin ich gerade sehr, sehr, sehr zurückhaltend, was das betrifft.
Ich fand das ja heilsam, ehrlich gesagt. Ich habe auch schlecht geschlafen, ich habe viel darüber nachgedacht, aber ich habe gedacht, das ist so wichtig, dass man das wissen muss, damit man nicht naiv ist. Ich habe also auch gemerkt, dass meine Ahnung im Hinblick auf das ökonomische System gar nicht hinreicht, die Situation in ihrer ganzen Wucht einzuschätzen, geschweige denn Lösungsalternativen zu finden. Und das ist, sag mal, was meine Eitelkeit betrifft, natürlich eine Kränkung. Was meinen Willen zur Wahrheit betrifft, natürlich ein großes Geschenk.
Wir können es versuchen, entweder jetzt oder vielleicht nächste Woche, weil dann haben wir ja sowieso Ferien und dann können alle schlecht schlafen, 4 Wochen. Weißt du, was für mich am Ende auch an unseres Gesprächs. Also ja, wir wollen die Wahrheit wissen, wir nehmen auch Kränkungen in Kauf und wir nehmen auch mal Kritik an unserer Haltung in Kauf und korrigieren die vielleicht sogar. Nur wenn am Ende dabei rauskommt, wenn man sich klar macht, wo wir uns befinden, wo wir stehen, wenn man einfach so Stichwörter in den Raum wirft, wie du vorhin mit der Souveränität, haben wir sowas überhaupt? Können wir überhaupt selber was entscheiden? Wie funktioniert unser Wirtschaftssystem? Existiert dieses ganze Geld eigentlich wirklich und so weiter? Wenn man sich da hineinbeugt und dann noch sagt, okay, es sind 700 Menschen auf diesem Planeten, die 80% des Kapitals in den transnationalen Konzernen kontrollieren. Wenn dann jemand sagt, Sven, du sollst nicht immer Kaiser Bill sagen, dann gehe ich ja gerne einen Schritt zurück und sage, gut, dann habe ich mal lieber gar nichts gesagt. Also wenn man sich klar macht, wo wir stehen und am Ende zu dem Ergebnis kommt, wie wir gestern, ich kürze das jetzt unzulässig ab, das weiß ich, wir hängen an so einem seidenen Faden und am Goodwill von eben diesen 700 Leuten. Ob wir weiter funktionieren dürfen oder nicht, also ob man uns weiter leben lässt, weil man uns fürs Bruttoinlandsprodukt als Konsumenten braucht. Diese Entscheidung treffen 700 Menschen, die vermutlich nicht besonders viel Moral haben, aber vielleicht ja doch. Und wir können nichts machen. Jetzt habe ich das sehr abgekürzt. Genau. Aber am Ende, wir können nichts machen. Wir kennen die nicht. Wir haben auch alle demokratischen Verfahren im Grunde abgegeben und wir waren einfach 40 Jahre unterm Stein. Jetzt müssten wir unangenehme Dinge tun. Vielleicht sogar mal uns einschränken oder selbst was entscheiden. Das werden wir nicht tun. Im Schweinsgalopp. Und dann am Ende sind wir dann alle deprimiert, sagen, wir können ja sowieso nichts machen. Und dann sind wir wieder am Ausgangspunkt, dass man sagt, ach, hoffen wir mal, dass es gut geht.
Die machen
dass,
das schon.
Dass die das irgendwie auch am Ende nett mit uns ja. machen. Die wollen ja auch was verkaufen.
Ja.
So funktioniert ja die Wirtschaft schon immer. Und wenn der Schwab jetzt sagt, diese Form von Wirtschaften lassen wir sein und wir wollen gar nichts mehr hin und her bewegen, das ignorieren wir einfach. Komm, also die Abkürzung ist, wir haben alle bessere Laune. Entweder weil wir ganz doof sind oder weil wir ganz schlau sind, wenn wir darüber nicht nachdenken.
Darf ich trotzdem drei Punkte wiederholen, die ich mir notiert habe? Weil du hast mich sehr beeindruckt. Also es war der intellektuelle Genuss hat ihn in gewisser Zeitverzögerung erst nach dem seelischen Schmerz eingesetzt. Aber
das freut mich und versöhnt mich ja fast mit meinem schlechten Gewissen von heute Nacht. Ja.
Du hast gesagt, wozu braucht die Macht die Menschen? Da hast du drei Punkte genannt zur Reproduktion. Das heißt, die müssen sexuell aktiv sein, um die nächste Generation zu erzeugen. Das heißt Menschennachschub. Mhm. Dieser Menschennachschub hat zwei große Aufgaben. Er muss in der Lage sein, zu produzieren und zu konsumieren. Mhm. Und er muss in der Lage sein, mit Waffen sich dem Tod zuführen zu lassen. Mhm. Das ist allerdings ein altes Paradigma. Mhm. Weil die neueren Entwürfe von Politik und Ökonomie genau diese Aspekte des Konsums und der Produktion nicht mehr brauchen. Die Frage nach den Waffenträgern wird sich auch erledigen. Und die Reproduktionsfrage ist im Anblick der vermeintlichen Überbevölkerung auch eher ein Hindernis. Mhm.
Genau.
Das heißt, wenn hier über Lösungen nachgedacht wird, es wird bewusst auch in Kauf genommen, dass es von uns gar nicht mehr so viele braucht.
Das ist, ich glaube, die heißen Utilitaristen oder wie nennt man
Malthusianisten.
Die? Also, ja, das sind die Bevölkerungsexperten. Nein, wenn man das dann einfach wie Harari, den wir ja sehr lieben, realistisch betrachtet und sagt, nein, die brauchen wir alle nicht. Das sind dann entbehrliche Expendables. Was sollen wir denn mit denen jetzt machen? Die Frage hat ja Harari auch offen gestellt. Die wird ja in diesen Kreisen der 700 und ihrer ganzen Anhängsel wird die ja diskutiert. Mit der Klarheit, die du und ich einfach dann auch haben. Also gebraucht werden die jetzt nicht mehr. Wir müssen weder Kinder in die Welt setzen, noch müssen wir konsumieren. Das ist eh schlecht für den Planeten und alles. Und wir müssen auch keine Soldaten mehr in die Kriege schicken. Auch wenn wir
schicken das mit Drohnen und die KI
machen. Aber das Bedrohungs- und Angriffsszenario mit irgendwelchen Metalhead-KI-Roboterhunden ist, da brauchen wir ja keine Menschen mehr.
Nee.
Im Moment kann man sie gut umbringen in der Ukraine und dann auch auf so einer kleinen Flamme, dass man noch ordentlich Waffen produzieren kann. Dann kann man nachproduzieren und der Kurs von Rheinmetall steigt. Das ist eigentlich das Ziel. Das ist aber noch das alte Spiel mit dem Bruttoinlandsprodukt. Wir wollen Geld bewegen. Und wenn Klaus sich durchsetzt, der es explizit so schreibt, wir brauchen das nicht mehr, dieses Wirtschaftsmodell ist vom Tisch. Wir brauchen kein Bruttoinlandsprodukt mehr. Es war schon immer Schwachsinn, aber jetzt ist es erst recht Schwachsinn. Dann brauchst du 80% der Konsumenten, Soldaten, Kindererzeuger nicht mehr.
Jetzt bringe ich noch einen anderen Aspekt. Unterbrich mich oder korrigiere mich, wenn der unpassend ist und sich systematisch nicht anschließt. Es ist ja so, dass die eigentliche Zuständigkeit für wirtschaftliche, politische Verhältnisse nicht durch Dokumente abgesichert in den Händen dieser 700 Menschen liegt, sondern es gibt ja sowas wie die Illusion des Rechtsstaates und der Demokratie und es gibt eben auch noch die Möglichkeit, sich darauf zu berufen. Mhm. Was ja für viele Menschen ein Anlass wäre, zu sagen, das mag sein, dass sie das tun, aber das ist auch bedrohlich, ich nehme das auch ernst, es ist wichtig, dass ich das weiß, aber ich möchte mich dazu verhalten und nicht einfach nur dem ausgeliefert sein als Objekt von Verfügungen von wenigen, sondern ich möchte Selbstgestalter meiner Geschichte und meines Gemeinwesens sein. Jetzt kommt ein ganz anderer Aspekt, den ich von meinem Physiotherapeuten gelernt habe. Er sagt, dass die Natur hat drei Möglichkeiten, auf Bedrohungen zu reagieren. Und wenn man die mal durchspielt, dann könnte man ja mal gucken, was das für uns sagt. Also das ist eine Bedrohung, also jemand, der sagt, ich raube dir dein Leben, indem ich dir die ökonomischen und energiepolitischen Grundlagen entziehe. Dann könnte ich kämpfen, weglaufen oder mich totstellen. Das Erste ist schon mal die Frage, nehme ich die Bedrohung überhaupt wahr? Es gibt ja ganz viele Menschen, die sagen, oh ja, das ist super. Die Tagesschau hat gesagt, das ist okay. Also viele nehmen das ja gar nicht als Bedrohung wahr. Und man kann sagen, vielleicht sogar zu ihrem eigenen Schutz, herzlichen Glückwunsch.
Das wäre dann die vierte Möglichkeit, oder?
Das wäre die, bevor überhaupt diese drei Möglichkeiten sich auftun, das Ganze schon überwindet. Ja. Dann gibt es das mit dem Kämpfen, das wäre ja nicht nur gewaltsam möglich und nötig, sondern eben auch durch das Zusammenfinden und Engagieren. Das haben wir ja eine Zeit lang probiert. Das ist mir in dem Gespräch gestern nochmal so aufgefallen. Es gab einen Moment in der Corona-Zeit, in der sowas wie das lebendige Plasma einer vitalen Politik und in einem Gemeinwesen uns allen in die Hände gelegt war. Als wir gemerkt haben, da geht was in die Hose und wir realisieren, wir kämpfen nicht nur gegen was, sondern wir kämpfen für etwas und wir finden auch zueinander. Und das hat man ja sehr geschickt auslaufen lassen, indem man jetzt hat den Druck rausgenommen und die Menschen haben sich jetzt gegenseitig zerlegt, sodass sozusagen auch diese Widerstandsoptionen sich damit erledigt haben. Also das mit dem Kampf, glaube ich, ist keine Option, zumal auch die meisten nicht zu der Drastik der notwendigen Mittel greifen würden, die erforderlich wären, um tatsächlich etwas daran zu ändern. Also das ist der erste Punkt. Weglaufen tun auch einige, aber da stellt sich immer die Frage, wohin eigentlich?
Genau.
Totstellen? Geht nicht, weil wir müssen zum einen weiter funktionieren und zum anderen, es macht das ja alles krank, was da passiert. Also dieser Entzug dieser drei Möglichkeiten führt zu einer tiefen Depression. Jetzt könnte man als vierte Möglichkeit noch sagen, ja gut, dann lassen wir es uns eben gut gehen. Dann, wir wissen, das geht alles den Bach runter und dann machen wir doch noch eine Flasche Shampoos auf, stoßen an, reichen der Kapelle auf der Titanic nochmal einen neues Notenblatt und tanzen in den Untergang.
Ja, dann kommen wir nur komisch, ne? Dann kommen wir in die Nähe von dem, was wir eigentlich nicht wollen.
Genau.
Denn es sind die am Anfang, die wir gesagt haben, also 80%, sagen, wieso ist doch gar nichts los? Ist doch alles fein. Ist doch irgendwie, also die kommen gar nicht in diese drei Optionen rein, sondern sagen von vorne, es gibt ja gar kein Problem.
Genau.
Alles ist gut, es ist ein bisschen Krise jetzt und so, ein bisschen mit dem Krieg und so. Aber mir geht es doch gut. Und die machen dann dasselbe wie wir, die wir dieses Ganze analysiert haben und sagen dann am Ende auch, die sitzen dann in der im einen Schrebergarten und betrinken sich und wir sitzen einen weiter und betrinken uns. Oder?
Aber aus anderen Gründen.
Ja, genau.
Und ich finde, das macht den Unterschied.
Ja, das ist Lichtenberg, oder? Also noch zu glauben, dass der Mond auf die Pflanzen wirkte, das irgendwie wäre dummes Zeug, aber es wieder zu glauben, das ist Weisheit. Also wir haben dann diesen Weg dazwischen gemacht. Ja. Dass wir sagen, okay, wir haben das jetzt alles einmal durchdacht, das hat eher alles keinen Sinn, also betrinken wir uns. Ich bin ja nicht dagegen. Also nochmal, das meinte ich mit der schlaflosen Nacht, was ich dachte, es ist Boy, vielleicht sind die schlauer als wir, die 80%, die sagen, es ist doch gar nichts los. Dann erspart man sich all dieses Nachdenken, um nur zu erkennen, wenn die Menschen nicht zu den wesentlichen Dingen aufwachen, was sie nicht tun, wozu sind wir überhaupt auf der Welt? So Basisfragen.
Genau.
Und das werden sie nicht tun. Und wenn sie nicht bereit sind, auch diese Vollkasko-Mentalität ohne Selbstbeteiligung abzulegen, also zu sagen, ja, ich möchte jetzt auch, dass das anders ist. Mir gefällt das nicht, wie es läuft. Es geht zu vielen Menschen zu schlecht und einigen zu gut. Das können wir ändern. Das ist ja alles mühsam. Niemand will das. Dann bleibt es in den Händen der 700. Es geht dann diesen Weg weiter. Wir dürfen unsere Autos nicht mehr selber fahren und nichts Verkehrtes sagen. Lass uns doch abwarten, ob wir das noch erleben.
Darf ich noch einen anderen Punkt bringen? Ja, das war ja nicht so, dass wir gestern nur gejammert haben, sondern wir haben ja die Lösung. Also zumindest Ansätze für eine Lösung, die aber genau das in Frage stellen würden. Denn noch geht es den Leuten nicht so schlecht, dass sie bereit sind, sich auf etwas einzulassen, was Heilung versprechen könnte. Mhm. Sodass wir sagen würden, die Lösung wäre unpopulärer, aber sie wäre eine Lösung.
Das war dein Vorschlag, die... Für die nähere Zukunft,
ja.
Oder? Meinst du jetzt, die Grenzen dicht zu machen?
Grenzen dicht machen, das klingt so nach Abschottung. Wobei, wenn in ein Schiff Wasser reinläuft, dann ist es manchmal ganz gut, wenn man die Schotten dicht macht, oder? Das ist ja eine Form von Verhinderung von Untergang. Also deshalb bin ich für Abschottung. Und zwar unter einem Prinzip, nämlich das Prinzip der Autarkie. Das heißt, wenn ich souverän sein will, ich glaube, die große Frage ist ja momentan Globalismus versus Souveränismus. Und dieser Souveränismus wird als Nationalismus diffamiert oder als Populismus, aber es wäre ja die Voraussetzung für einen demokratischen Staat, ist die Volkssouveränität, ganz einfach. Das heißt, es gibt keine Akteursgruppe, die das ausstechen kann. Diese 700 Leute sind eben nicht der Souverän, sondern wir sind der Souverän. Und das können wir allerdings nur, wenn wir frei von Abhängigkeiten sind. Und insofern ist Souveränismus gewährleistet durch Autarkie. Das würde allerdings bedeuten, dass wir auf bestimmte Bequemlichkeiten verzichten müssten, von denen ich sagen würde, das wäre ein erträglicher Preis für die Freiheit und das Glück, das wir aus der Souveränität ziehen können. Und insofern wollte ich das mal noch ein bisschen zur Debatte stellen.
Ja, das hatten wir ja auch das hatten wir ja ausführlich besprochen. Können wir auch weder jetzt oder nächste Woche noch mal viel länger machen. Ich gebe zu bedenken, wenn wir das jetzt mal durchdenken und spinnen für den Raum Deutschland, dass wir keine Souveränität haben und auch gar keine Entscheidung treffen dürfen. Wir sprachen vorhin kurz darüber. Es kann ja sein, dass die Ungarn vorangehen oder die Slowenen oder wer auch immer und sagen, wir koppeln uns ab. Nur nochmal, der Preis ist natürlich hoch. Ne?
Ja.
Du müsstest dann aufgrund der Entwicklung der letzten 30, 40, 50 Jahre, hättest du ja dann wirklich ein kleineres Problem. Müsstest den Menschen etwas abverlangen. Das
werden
wir nicht freiwillig tun.
Blut, Schweiß und Tränen würde ich ihnen abverlangen.
Es ist überraschend.
Und ich werde auch sagen, dass sie nicht fragen sollen, was ihr Land für sie tun kann, sondern dass sie sagen sollen, was sie für ihr Land tun können.
Ja. Ich glaube, also erstens, ja, wir werden wahrscheinlich notgedrungen darauf zukommen. Das ist schon mal
das
ganz
kommt
gut.
Doch sowieso. Und dann doch
deswegen
bitte irgendwie aus unseren Händen und mit einer Perspektive, die als Vision die Menschen wieder begeistert und sagt, ja, dafür verzichte ich gerne.
Ja, aber nochmal, wir können da nicht mit Vernunft überzeugen, solange es noch nicht schlimm ist. Niemand wird das freiwillig machen. Also niemand wird sagen, wir sehen das kommen, wir sollten vorher agieren und handeln, damit es nicht ganz so schlimm wird und damit wir diesen Übergang gut hinkriegen.
Ja.
Ich will das mitsprechen dürfen. Ich mache dann demnächst auch mal, glaube ich, Gespräche mit meiner Frau aus Dänemark, also weil wir hier natürlich was ganz anderes sehen. Das ist natürlich ein sehr kleines Land. Aber die machen das, ohne es groß zu kommunizieren und bereiten sich genau darauf vor, was du gerade beschreibst, also auf diese Autarkie. Die Grenzen sind sowieso weitgehend zu, selbst wenn du als Deutscher da rein willst. Es ist nicht möglich einzuwandern. Und es gibt jetzt ich will dich nicht langweilen, aber in Kopenhagen, das ist eine internationale Universität, das ist eine internationale Stadt, da wird Englisch gesprochen. Und jetzt gehen die Universitäten zurück und sagen, wir wollen lieber mehr auf Dänisch jetzt setzen und fahren das Englische sogar zurück.
Das langweilt mich nicht, das begeistert mich.
Ja, weil die Dänen das wissen,
ja.
Und auch nicht in der Form wie wir, also auch natürlich größeres Vertrauen zur Regierung und untereinander haben, aber kommen sehen, nicht nur was die Stromversorgung angeht, das machen sie mit den Skandinaviern aus, genau das kommen sehen, was du auch siehst, dass sich das wieder lokalisiert.
Ja.
Also man sagt, das, vielleicht dürfen wir hier in dem Flüchtlingsstreifen irgendwie zwischen Deutschland und Dänemark dann bleiben. Vielleicht fliegen wir auch alle raus. Aber wenn, gibt es dann so eine kleine Grenzregion, in der dann irgendwelche Zelte aufgestellt werden? Ansonsten ist das alles für Dänemark. Im Wissen.
Sag nicht um solche das, Sätze.
Ja, im Wissen um das, was zwangsläufig auf uns zukommt. Aber nochmal, ich glaube nicht, dass man das vorwegnehmen kann und sagen kann, seid doch vorher vernünftig, lass uns doch vorher lieber unser Gemeinwesen und unser gemeinsames Land irgendwie so rüsten und hinstellen, dass das nicht so schlimm wird.
Das könnte ja sogar heilsam werden. Also ich meine, wir würden ja möglicherweise auch von so manchem Ballast, das uns vermeintlich unglücklich macht. Ich habe mal bei Douglas Adams gelesen, dass es gar nicht die vielen kleinen Geldscheine sind, die unglücklich sind, sondern
die sie benutzen.
Ja.
Mir macht Hoffnung, auch wenn ich Hoffnung ja doof finde, wie du weißt, weil wenn man Hoffnung hat, ist ja alles andere schon kaputt. Wir kriegen ja auch dann reichlich Post und lange Post von Menschen, die auch darüber nachdenken wie wir und die das machen. Die sabbeln vielleicht auch nicht so viel wie wir, sondern organisieren das wie Tino aus dem Osten, der das dann auch ausführlich mal beschreibt und macht seinen Job dann doch weniger oder zwei und hat beschlossen, dass es die beste Zeitinvestition, die in Kinder ist. Also dann bringt man Kindern halt Schachspielen bei und vernetzt sich in der Nachbarschaft für die Zeit, die jetzt kommt. Ich halte das für eine gute Idee.
Ja.
Und dass man einfach sagt, muss nicht irgendwie im YouTube rumsabbeln, ich kümmere mich jetzt um eine Vernetzung hier um mich herum und sehe zu, dass es den Kindern im Dorf oder im Stadtteil so gut geht, wie es eben geht. Gute Idee.
Ja, sehr gut. Ich möchte auch noch einen Hörer hervorheben, der noch was in Sachen Corona-Aufklärung vorgeschlagen hat. Und zwar hat er über Frag den Staat und das Informationsfreiheitsgesetz die Stadt Köln zur Herausgabe der Protokolle der Corona-Krisenstabssitzungen gebeten, die das nach meiner Einschätzung ein bisschen verzögern und mit Hürden versehen, die sogar sie in die Antwortverzögerung hineinbringen. Ich finde einen ganz spannenden Punkt. Wenn sich da was Neues ergeben sollte, bis zur nächsten Folge würde ich auch noch davon berichten.
Ich bitte darum, das gibt es auch in Baden-Württemberg, meine ich. Auch da hat jemand drum gebeten, was war denn überhaupt die fachliche Grundlage. Da bleiben wir doch nochmal dran. Und sei es nur aus Spaß mit Joe Biden. Also.
Das haben wir doch jetzt hingekriegt, ohne alle zu deprimieren, oder?
Ich denke, ich habe immer gesagt, auch glaube ich in dem kleinen Billbuch, wir können nicht viel tun, außer bitteschön Rest, ein bisschen heil bleiben, am Leben bleiben. Und Pflaster bereithalten für die anderen, wenn es dann zum Knall kommt. Und es wird, glaube ich, knallen.
Das mit den Pflastern finde ich sehr großzügig von dir.
Ja?
Ja, finde ich schon.
Meinst du, ich sollte jetzt irgendwie nachtragend sein?
Nein.
Ich lasse ja nicht jeden dann rein. Ich kriege ja nicht jeder ein Pflaster.
Also, ja, ist vielleicht ein neues Fass, aber ich bin auch so von dem einen oder anderen meiner Mitmenschen ein wenig enttäuscht, weil er unter seinen intellektuellen Möglichkeiten geblieben ist. Aber das, wir wollen nicht nachkarten.
Das machen wir nächste Woche.
Das machen wir nächste Woche.
Karten wir mal nach und nennen mal Namen von Leuten, die wir nicht mit Pflastern versorgen. Mal ein bisschen was über Jens Spahn erzählen, der war gerade in Ruanda. Das machen wir nächste Woche.
Ja.
Ja. Da freue ich mich.
Gut.
Ach so, was ich dir noch einen Tipp geben wollte, weil es also jetzt nicht nur Wimbledon und Fußball ist. Ist aber nur ganz privat. Hast du mal Markus Lanz geguckt?
Nee, wer ist das?
Hast du den jemals gesehen? Also hast du ganz im Ernst?
Ja.
Ist so ein PS, bevor wir,
vor Jahren mal.
Ich habe meine dänischen Mädchen, als ich dann hier auch mal im Wohnzimmer saß, habe ich gesagt, achtet mal drauf und ich würde dich das auch bitten. Guck mal Markus Lanz. Und achte mal drauf, dass Markus Lanz immer an der falschen Stelle zustimmt. Ich übe das mal bis nächste Woche mit dir.
Wie jetzt? Von der Satzmelodie, vom Tempo des Gedankens
her, oder? Du machst so ein Laut. Du machst dann so ein Laut, wenn ich irgendwas sage. Und so, Genau. Und Markus Lanz macht das immer an der falschen Stelle. Das heißt, dieser Laut ist einfach nur im Grunde eine Bestätigung, dass er noch da ist. Aber er hört gar nicht zu. Ich bitte einfach mal darum, guck dir das mal an.
Oder habe ich jetzt Bock drauf? Weil normalerweise widert mich das total an. Ich kann den Typen nicht ertragen. Aber wenn ich jetzt Joe Biden als Comedian angucken darf, dann werde ich Markus Lanz auch als Kommunikationslegastheniker feiern.
Es war so schön, also die beiden Mädels hier. Und dann einfach, wenn man das dann hört, also wenn man darauf achtet, was der da macht.
Geil.
Das ist echt einfach nur zum Schreien. Das macht wirklich Spaß. Dann kriegt man es auch leider nicht mehr aus dem Ohr, weil man dann auf einmal weiß. Vielleicht mache ich das nächste Woche mit dir. Wenn du
bitte nicht. Ich fühle mich da nicht ernst genommen.
Gut, jetzt gucken wir Wimbledon und Fußball.
Ja.
Nächste Woche.
Ich glaube, Frankreich wird Europameister.
Ja, Frankreich wird bestimmt Europameister.
Also nicht in diesem Jahr, aber vielleicht irgendwann mal wieder.
Gute Vorhersage. Ich habe ja nicht gesagt, wann.
Genau.
Ich habe auch nicht gesagt, wann der Kollaps
kommt. Ich habe nicht gesagt, in welcher Sportart.
Wann kommt eigentlich dieser Crash, den alle immer prophezeien seit 1990? Nächste Woche. Mit Namen. Nicht nur unseren. Wir nennen Namen und lassen uns sperren.
In diesem Sinne.
Hab einen schönen Sonntag.
Du auch.
Bis dann.